Mit euch allen. Amen. Das Thema meiner heutigen Predigt, das ist wahre Liebe. Ich habe mal im Internet bei Google eingegeben, wahre Liebe, und was kommt da auf der ersten Seite so? Drei Sachen möchte ich euch weitergeben. Das erste ist so romantische, gefühlsbetonte Liebesgedichte. Als nächstes ist dann schon die Sendung wahre Liebe, wo die Kunstfigur Lilo Wonders, hauptsächlich über Sexualität referiert hat. Und das dritte, das geht schon etwas ausführlicher ein auf das Thema wahre Liebe und schreibt, da steht dann Folgendes, also eine Internetseite extra, wo erklärt wird, was ist wahre Liebe. Wahrhaftige Liebe beruht auf Selbstliebe und dem Fehlen von Besitzdenken in der Partnerschaft. Sie entwickeln ihre Liebesfähigkeit, wenn sie Erwartungen loslassen. Wahrhaft lieben können wir lernen. Dazu gehört vor allem Mut, sich selbst ins Gesicht zu schauen und sich zu akzeptieren. Sie entwickeln ihre Liebesfähigkeit, wenn sie sich selbst erkennen, akzeptieren und lieben, sich und andere nicht verurteilen und bewerten, authentisch kommunizieren, der Fülle des Lebensvertrauen bewusst leben und achtsam sind, für ihr eigenes Glück sorgen, loslassen lernen, zu sich selbst kommen. Zum Beispiel durch Meditation. Also, wenn man das so sieht, was sozusagen im World Wide Web angeboten wird, dann geht es um Gefühl, um Sexualität. Und wenn man das Letzte sieht, hat es wahre Liebe sehr viel mit sich selbst zu tun. Nun, auch Jesus ging es um wahre Liebe. Und in der Bergpredigt, oder die Feldpredigt, ja, ich habe mich ja auf Feldpredigt sozusagen mit mir selbst geeinigt, weil Lukas schreibt, dass er auf einem Felde war, also wahrscheinlich bei diesem Berg unten am Hang, auf einer Ebene steht dort. Also in dieser Feldpredigt, da erklärt Jesus, was wahre Liebe in den Augen Gottes ist. Jesus, das haben wir ja letztes Mal gehört, predigt zu einer sehr großen Menge. Die Menschen sind aus allen Gegenden gekommen, sogar aus Jerusalem, ja sogar aus heidnischen Städten, um ihn zu hören. Und er beginnt dann seine Predigt mit den Seligpreisungen und Wehrufen. Und wenn man das kurz zusammenfassen will, worum es ihm da ging, ist um unsere Einstellung zu Gott. Ja, Jesus hat gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du reich bist oder ob du arm bist. Es kommt darauf an, wie du vor Gott stehst, ob du arm vor Gott bist, ob du erkennst, dass du Gottes Hilfe brauchst. Egal, wie viel Geld du hast oder wie wenig Geld du hast. Und jetzt in dem nächsten Teil, da geht es um unsere Einstellung zu unserem Nächsten. Wie verhalte ich mich zu meinem Nächsten? Und dieser mittlere Teil der Bergpredigt oder Feldpredigt, da sind dann zwei Themen. Es geht im einen ums Lieben und das andere ist dann ums Richten. Wir sollen nicht richten. Und in der Mitte ist ein wichtiger Vers, der im Prinzip für beide Teile gilt. Und zwar ist es bei uns der letzte Vers, Vers 36 auf den Zettel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieser Vers, der erinnert ganz stark an einen wichtigen Vers aus dem Alten Testament, aus dritte Buch Mose, wo Mose Gott den Israeliten sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Und Jesus nimmt nun diesen Vers im Prinzip und erklärt in vielerlei Hinsicht, was das wirklich bedeutet, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Bei Matthäus steht dann, da sagt Jesus, seid vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Und hier sagt er, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Bevor ich jetzt den Predigtext vorlese und wir die einzelnen Gebote von Jesus hören, müssen wir eine Sache noch klären, oder ist eine Sache sehr wichtig zu beachten. Jesus möchte uns nicht hier ein ganz starres und genau reguliertes Regelwerk liefern, mit dem wir dann unsere Moral und unsere Ethik ganz genau immer Bescheid wissen. Nein, er möchte seinen Jüngern, er möchte uns deutlich machen, dass wir nicht nach den Ordnungen dieser Welt leben sollen. Ja, er sagt in Matthäus immer, zu den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Jesus sagt, diese Ordnung der Welt, die müssen eigentlich geradezu umgekehrt werden. Und das wird in diesem Predigtteil besonders deutlich. Wenn man zusammenfassen will, wir sollen unser Leben, unsere Einstellung zu Gott, unsere Moral, also unser Verhalten zum Nächsten, nicht von den Grundsätzen der Welt, auch nicht von unseren eigenen Grundsätzen, nach unserem eigenen Empfinden bestimmen, nach irgendeiner Tradition, sondern wir sollen es von Christus bestimmen lassen. Das ist das Anliegen von Jesus. Und wenn man das so sagt, das ist ja immer leicht und fromm dahergesagt, aber wenn wir dann gucken, was Jesus ganz konkret meint, dann merkt man schnell, dass es überhaupt nicht leicht ist, das, was Jesus fordert. Jesus fordert Dinge von uns, die nicht unserer eigenen Natur entsprechen. Ich möchte jetzt den Predigttext lesen, also ihr findet ihn auch auf euren Zetteln. Predigttext ist Lukas 6, 27 bis 36. Ich aber sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus beginnt diesen zweiten Teil seiner Predigt mit den Worten, ich aber sage euch, oder aber ich sage euch, die ihr zuhört. Das ist ganz wichtig. Jesus redet also zu denen, die wirklich hören wollen, die nicht nur mal kurz hinhören, sondern das Wort, da steckt noch mehr drin, die es annehmen, die gehorchen wollen. Und dann kommt im Prinzip die Überschrift über sein Thema, über das er referiert, liebt eure Feinde. Also es geht um Feindesliebe. Und Jesus will was zur Liebe sagen und er nimmt hier ein Extrembeispiel. Er spricht nicht über unsere Familie, unsere Freunde, ja, die sollen wir auch lieben. Er nimmt das allerextremste Beispiel, den Feind. Auch der soll in unserer Liebe mit eingeschlossen sein. Und wenn man jetzt mal, gut, wenn man an Jesus denkt und die Bibel und dann hört man, liebt eure Feinde, Feindesliebe, dann geht das runter, das ist klar, das haben wir immer so gehört. Aber wenn man mal Feindesliebe bedenkt, das Wort, das passt irgendwie nicht zusammen, das ist ein komisches Wort. Feind und Liebe. Und man fragt sich ja, wie ist das gemeint? Kann das ernst gemeint sein? Und Jesus, der macht es sehr deutlich, er meint es ernst. Er spricht hier nämlich im Imperativ. Er gebietet zu lieben. Ja? Liebt eure Feinde. Liebe auf Befehl. Da fragt man sich, geht das überhaupt? Liebesgefühle, die kann doch kein göttlicher Befehl oder auch keine menschliche Ordnung, Verordnung in uns hervorrufen. Das ist uns ja allen klar. Und das ist auch Jesus klar. Aber uns muss eben eins klar werden, Jesus, der redet hier nicht von Gefühlen. Wir bringen diesen Begriff immer in das Spiel, wenn es um das Thema Liebe geht. Wir hören Liebe und wir denken sofort an ein Gefühl. Und darum ist es dann sehr oft, dass wir Jesu Worte nicht richtig verstehen. Bei Jesus ist die Liebe in erster Linie keine Gefühlsangelegenheit, sondern eine Sache des Gehorsams. Gefühle sind nicht schlecht, also versteht mich bitte nicht falsch. Gefühle sind auch ein Geschenk Gottes. Aber Gefühle sind eben nicht alles. Und oftmals ist es dann sogar so, dass uns gerade die Gefühle, unsere eigenen Gefühle von wahrer Liebe abhalten. Jesus lehrt hier, was wahre Liebe bedeutet. Und das Erste, worauf er uns hinweisen möchte, ist, wahre Liebe ist tatenvoll. Jesus fordert uns von uns, dass wir selbst unsere Feinde lieben, und zwar ganz praktisch. Liebt eure Feinde, und dann kommt das nächste Wort sofort, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, wir sollen was tun, tatenvoll sein. Wir sollen ihnen Gutes tun, wir sollen ihnen gute Dinge sagen, segnen. Wir sollen Beleidigungen einstecken, wir sollen trotz Anfeindungen gerne geben. Das sind alles Handlungen. Taten, keine Gefühle. Und Jesus selbst, er hat es auch so getan. Er ist eben nicht in Gottes Herrlichkeit geblieben und hat dort kräftig für uns verlorene Sünder hier geschwärmt und uns bemitleidet und vom Himmel herunter Liebesgefühle propagiert. Nein, er ist vom Himmel auf diese Welt heruntergekommen, ist Mensch geworden und hier hat er dann Taten vollbracht, die seine Liebe tatsächlich beweisen. Er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, für deine und für meine Schuld. Und das ist Jesus nicht leicht gefallen. Wenn es da nach Gefühlen gegangen wäre, da wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Er hatte große Angst davor. Er hatte solche große Angst, dass er, wir haben das ja Karfreitag erst wieder gesehen, dass er Blutstropfen geschwitzt hat. Und er hat seinen Vater gebeten, lass diesen Kelch, ja, lass dieses Leiden, wenn es geht, an mir vorübergehen. Und als Jesus dann trotzdem ans Kreuz gegangen ist, dann hat er gegen seine Gefühle gehandelt. Denn er beendet dann diese Gebete, die er gesprochen hat, wo er seine inneren Gefühle wirklich flehentlich vor Gott gebracht hat. Die beendet er mit dem Vers, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat aus Gehorsam gehandelt. Und so kann dann später Paulus auch den Philippern schreiben, erwart Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir sehen also, Jesu Liebe, die besteht nicht aus Gefühlen oder nicht nur aus Gefühlen, sondern vor allem aus Tatsachen. Und darum verlangt Jesus von seinen Nachfolgern, dass ihre Liebe auch aus Tatsachen, aus Taten bestehen soll. Wahre Liebe ist tatenvoll. Seinen Jüngern sagt er an anderer Stelle einmal, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Die Liebe, die ist also nicht nur einfach irgendwie eine Schwärmerei, die ist auch nicht einfach nur ein Gebot. Die Liebe ist das, was uns miteinander verbindet. Und die Liebe ist das, was uns mit Gott verbindet. Und was Jesus von uns fordert, das fordert uns natürlich heraus. Aber nicht nur uns. Wie wir in den anderen Predigten schon gehört haben, Jesus befindet sich in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Immer wieder kam es da zu Streitgesprächen, immer wieder haben sie geguckt, ja, was macht er, was können wir ihn ankreiden? Das wurde im Kapitel 5 und Anfang von Kapitel 6 sehr deutlich. Und diese Auseinandersetzung, die prägen jetzt auch Jesu Worte in der Feldpredigt. Aber auch wenn Jesus gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten ja viel Neues zu verkünden hat, ja, ihr habt gesagt das, aber ich sage euch, das Liebesgebot, das, was er jetzt verkündet, das hat es auch im Alten Testament schon gegeben an vielen Stellen. Eine Stelle ist 3. Mose 19, Vers 18. Da steht, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben dieses Gesetz jetzt folgendermaßen ausgelegt. Dein Nächster, das ist ausschließlich ein jüdischer Volksgenosse. Und selbst das hat nicht gereicht. Dein Nächster ist ein Jude, der es auch wert war, ein jüdischer Volksgenosse zu sein. Ich soll meinen Nächsten lieben, ja, alles klar. Das sind nun mal die Regeln Gottes. Aber wer mein Nächster ist, das lege ich dann nach meinen eigenen Regeln fest. Und der ist eben mein Nächster, der so ist wie ich, ja, der sich genauso fromm verhält. Und all die anderen, die kann ich dann auch mit gutem Grund hassen. Ja. Jesus nimmt dieses Gebot, was die Pharisäer da hatten, richtig auf. Das steht dann im Matthäusevangelium, dort in der Bergpredigt. Und er weist es zurück. Da steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. So, jetzt haben wir wieder gehört, ja, Pharisäer und Schriftgelehrte, wissen wir ja, die stehen meistens auf der falschen Seite. Aber die Frage ist ja gut, wie sieht's bei uns aus? Es ist doch so, dass wir meistens oder fast immer auch die Menschen in liebenswerte und nicht so liebenswerte einteilen. In sympathische und unsympathische. Ja, es gibt Menschen, für die machen wir einfach alles. Da freuen wir uns auf jede Begegnung, da reißen wir uns das Bein aus. Und andere Menschen, selbst wenn die in Not sind, dann machen wir einen Bogen drum. mit manchen, also man hat ja so Freunde, da ist man wirklich eine Wellenlinie. Da passt einfach alles. Und dann gibt es welche, die müssen einem gar nicht feindlich gegenüber gesinnt sein, aber irgendwie stimmt's nicht. Ja? Alles, was die machen, stört irgendwie. Es geht mir gegen den Strich. Und dann gibt es natürlich ganz extrem Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, die uns auf dem Kicker haben, die uns verachten, vielleicht auch wegen unserem Glauben, so hat es ja Jesus in dem ersten Teil der Bergpredigt gesagt. Ja, die in Diskussionen, die werden scharf, die werden aggressiv. Die reden schlecht über uns. Die freuen sich, wenn es uns schlecht geht. Die wollen uns einschränken, bevormunden. Ja, die Feindschaft, um Feindschaft auszudrücken, da gibt es echt viele Mittel. Und ich weiß nicht, wie es ihr macht. Mein Mittel, damit umzugehen, ist so, dass ich dann einfach sage, wenn ich denen nichts Schlechtes tue, dann ist genug geliebt. Ja, wie der Schwabe sagt, nichts gesagt ist genug gelobt beim Essen. Also Menschen, die ich nicht mag, die meide ich einfach. Und wenn sie mir was Böses tun oder mich irgendwie beleidigen, ja, dann ignoriere ich das. Und dann habe ich schon genug, dann habe ich dem Liebesgebot genug gefolgt. Und die Idee, die hatten auch schon die Pharisäer natürlich. Die haben dann eine Regel aufgestellt, und zwar, wie ihr wollt, dass euch die Leute nicht tun sollen, so tut ihnen auch nicht. Rabbi Hillel, der hat das dann so formuliert, was dir selbst verhasst ist, das tu nicht deinem Nächsten an. Nun, das ist nicht schlecht. Aber Jesus sagt, das ist nicht genug. Und deshalb tut er diese Negativformel zu einer Positivformel umformulieren. Das ist dann Vers 31. Man nennt es auch die goldene Regel. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Also wir sollen nicht ignorieren, nicht tolerieren, sondern wir sollen reagieren. Und zwar mit guten Taten, mit guten Worten, mit guten Gaben. Dich hasst jemand, du hilfst ihm. Dich beleidigt jemand, du lobst ihn. Dich beklaut jemand, du beschenkst ihn. In diesen Fällen wird es meistens so sein, dass du gegen dein Gefühl handeln musst. Ein Theologe hat es mal so formuliert. Einander lieben ist eine Sache des ganz nüchternen Gehorsams. Wenn es nach unseren Gefühlen ginge, ginge vermutlich kein junger Christ als Pfleger in ein Altersheim. Es gibt auf alle Fälle angenehmere Tätigkeiten, als alte, kranke Menschen zu waschen. Aber Jesus verlangt ja nicht, für ungewaschene Füße alter Leute zu schwärmen, als ob das ein Wohlgeruch wäre. Er verlangt zu waschen, zu pflegen, sich um sie zu kümmern, sie zu lieben. Das ist der Befehl. Und die Überwindung des Ekelgefühls, das ist die Liebe. Jesus sagt, betet für die, die euch verfluchen. Das ist der Befehl. Und die Überwindung des Rachegefühls, das ist die Nächstenliebe. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das ist der Befehl. Und die Überwindung des Hassgefühls, das ist die Feindesliebe. Die Liebe zwingt mich also oftmals, gerade gegen mein Gefühl zu handeln. Nun schauen wir uns die Gebote nochmal näher an. Vers 28. Segnet die euch verfluchen. Wörtlich steht da, wenn man das Griechische übersetzt, sprecht gut zu denen, die gegen euch sprechen. Und wenn wir überlegen, wie wir gerade unsere Zunge oft missbrauchen, ja, wie schwer es doch ist, sie im Zaum zu halten, geschweige denn zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen. Jakobus hat in seinem Brief dann dazu geschrieben, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Die Zunge ist gefährlich. Mit unseren Worten können wir viel Schaden anrichten. Wir können Menschen teilweise tiefer verletzen mit unseren Worten als mit körperlicher Gewalt. Aber andererseits können wir gerade auch mit unseren Worten, mit unserer Zunge viel Gutes bewirken. Salomo schreibt an den Sprüchen vieles dazu. Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Oder freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Und dann 25, Vers 11. Ein Wort geredet zur rechter Zeit, das ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Ich nehme an, viele von euch wissen, wie gut das tut. Und viele wissen vielleicht auch, wie schwer das ist, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen. Und oftmals sagen wir das Falsche. Und in den Fällen, da rät uns die Bibel, Folgendes zu machen. Einfach erstmal nichts zu sagen. Erstmal zu schweigen, erstmal sich zurückzuhalten. Auch in Sprüche, Salomo schreibt da, Sprüche 10, Vers 19, wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünden nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Und Jakobus schreibt dann auch im Neuen Testament zu der Thematik, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das nächste, was Jesus sagt, ist, bittet für die, die euch beleidigen. Antwort auf Beleidigung, wenn wir ja angeschlecht sozusagen, ich hätte es fast gesagt, angemacht werden, also wenn es Leute was ja, uns einfach kränken, dann sollen wir ihnen antworten, indem wir für sie vor Gott treten und für sie bitten. Und Jesus spitzt das dann noch zu. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, den verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Wenn wir das hören, dann, ja, das ist doch typisch christlich. Ja? Halte die andere Backe hin. Aber was heißt das? Heißt das, Christen müssen sich einfach alles gefallen lassen? Christen dürfen sich nicht wehren. Christen sind sozusagen immer die Dummen. Was ist hier gemeint? Ich lese die Stelle nochmal aus Matthäus vor, da wird es ein bisschen ausführlicher berichtet. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Also wir müssen wissen, das Schlagen ins Gesicht, das war damals kein Zeichen für einen körperlichen Angriff, sondern das war ein Zeichen für die Verletzung der Ehre. Selbst Sklaven, wenn sie geschlagen wurden, wurden nie ins Gesicht geschlagen, sondern auf den Rücken. Und wenn wir dann hier bei Matthäus lesen, rechte Backe oder rechte Wange, dann wird das noch deutlicher. Ja? Wenn ich auf die rechte Wange schlagen will, dann kann ich das nicht so machen, sondern dann muss ich so schlagen. Und mit dem Handrücken zu schlagen, das ist wirklich ein Zeichen der Erniedrigung, der Verletzung, vielleicht auch der Herausforderung. Es geht also Jesus hier um unsere persönliche Entgegnung auf das Unrecht. Ja, wie reagieren wir, wenn unsere Ehre verletzt wird? Und wenn er dann sagt, halte die andere Wange hin, dann sagt Jesus oder dann verbietet Jesus Rache, Vergeltung. Und es wird im Kontext bei Matthäus noch deutlicher. Da steht diese Verse, euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, nein, ihr sollt auf Rache verzichten. Es wird noch deutlicher, dass es an dieser Stelle um diese Antwort auf Unrecht geht, um unsere Verhalten darauf, wenn man andere Schriftstellen sieht, wo Abwehr vom Unrecht oder wo Notwehr tatsächlich behandelt und auch geboten wird. Zum Beispiel sagt die Bibel eindeutig, ja, Gott hat die Obrigkeit eingesetzt und hat ihr das Schwert gegeben, also die Regierung, sie hat Gewalt, damit sie für Recht sorgen soll. Und auch im persönlichen Bereich, Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt, dass sie ein Schwert tragen sollen zu ihrem Schutz. Da steht dann Lukas Kapitel 22, Vers 36, da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Das gleiche auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Und viele von euch kennen ja die Stelle im Garten Gethsemane, wo Petrus dann dort dem einen Knecht das Ohr abschlägt. Viele fragen sich, warum er das Ohr abschlägt und warum er nicht richtig zugestoßen hat. Petrus hat meistens nicht richtig das geschafft, was er eigentlich wollte. Glücklicherweise hier in diesem Fall. Aber Jesus sagt dann, stecke dein Schwert an deinen Ort. Nun, das beruht hier auf ein Missverständnis. Petrus und viele andere Jünger haben gedacht, die können das Reich Gottes mit Waffengewalt herbeiholen. Aber Jesus macht ihnen klar, nein, das Reich Gottes, das wächst dort, wo Gewalt mit Liebe beantwortet wird. Aber Jesus sagt ihm auch, meine lieben Jünger, schützt euch vor Angriffen, schützt euch vor Meuchelmord. Jesus hat ja schon vorher seine Jünger ausgesandt und hat ihnen gesagt, nein, nehmt keine Tasche mit, kein Stab mit, ja, keine Waffe. Das war die Zeit, wo er noch bei ihm war leiblich, wo er in seiner Souveränität für sie gesorgt hat. Aber jetzt, wo er bald von dieser Erde gehen wird, wo seine Jünger alleine sind, da sagt er ihnen, jetzt müsst ihr mit ganz normalen Mitteln für euren Lebensunterhalt sorgen, für eure Sicherheit. Geldbeutel, Tasche, Schwert, das sind alles Bilder dafür. Also Christus hat nicht die Abwehr von Unrecht oder die Verbrechensbekämpfung oder sogar den Schutz des eigenen Lebens verboten. Das hat er geboten. Aber Christus verurteilt einen rachsüchtigen, einen kampflustigen, einen streitsüchtigen Geist. Er ruft vielmehr zur Sanftmut, zur Geduld, zur Demut, zur Langmut auf. Wir haben das gehört. Der Matthias hat das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther vorgelesen. Wir sollen lieber auf unser Recht verzichten, als noch mehr Streit anzufachen. Und Paulus schreibt das auch wunderbar im Römerbrief, Kapitel 12. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Und dann schreibt er weiter, vielmehr, wenn deinen Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Bösen mit Gutem. Die andere Wange hinhalten bedeutet also, dass man offen bleibt, dass man weiterhin versucht, den anderen zu erreichen, dass man ihm vergibt, auch wenn man erniedrigt wurde. Und gerade wenn wir in Konfliktsituationen kommen, wo wir angegriffen werden, in welcher Weise auch immer, gerade dann sind es Gelegenheiten für uns, wo wir Zeugnis dafür geben können, dass wir eben nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben, sondern dass wir nach den Maßstäben Gottes leben. Und Jesus, ich hatte das schon gesagt, er schließt dann diese Aufforderung ab mit der goldenen Regel. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Aber auch diese goldene Regel, so golden und wunderbar sie ist, kann man natürlich missverstehen. Nach dem Motto, ich tue den Leuten Gutes, weil ich will, dass sie mir Gutes tun. Ich liebe meinen Nächsten, aber mit der Erwartung, dass er mich zurückliebt. Ich lobe und segne den, der mich beleidigt hat, damit er dann die glühenden Kohlen auf sein Haupt auch spürt und schön zurückkommt und sich bei mir entschuldigt. Nun, wenn es so passiert, dann ist es durchaus schön, das ist wunderbar, aber es ist eben nicht die Regel. Und Jesus macht darum in seinen nächsten Worten einen weiteren wichtigen Aspekt von wahrer Liebe deutlich. Wahre Liebe ist tatenvoll, das war erstens, und zweitens, wahre Liebe ist selbstlos. Tatenvoll, aber selbstlos. Dieser und der letzte Punkt, die werden viel kürzer zur Beruhigung. Wir sollen als Christen, so lehrt es die Bibel, allen Menschen Gutes tun. Und dass wir dann unseren Glaubensgeschwistern, unseren Freunden, unseren Familienangehörigen Gutes tun, das ist dabei absolut normal. Paulus sagt auch, zuallermeist sollen wir unseren Glaubensgeschwistern Gutes tun. Das ist richtig und das ist gut, aber das ist Standard. Das machen alle so. Und Jesus sagt das ab Vers 32. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, ja, welchen Dank habt ihr davon? Also welchen Lohn bekommt ihr dafür? Was ist da Besonderes dran? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Die Liebe, die, von der Christus hier redet, die ist selbstlos. Das bedeutet bedingungslos. Und Liebe, die nicht selbstlos ist, das ist in Wahrheit eigentlich keine Liebe, sondern wenn man es ganz krass ausdrückt, das ist eigentlich ein Deal, das ist ein Geschäft. Ich liebe dich, weil du mich liebst. Ich tue dir wohl, weil du mir wohl tust, weil du was gut bei mir hast. Ich leihe dir, weil ich es ja zurückbekomme und zwar mit Zinsen. Und da sagt Jesus, nein, wahre Liebe ist selbstlos. Aber Jesus redet nicht nur davon, sondern Jesus hat selbst so gehandelt. Er ist für die Menschen ans Kreuz gegangen, ohne Bedingungen zu stellen. Paulus schreibt das in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann später, als wir noch Feinde waren, Feinde Gottes. Christus hat Erlösung für uns erlangt und diese Erlösung, die kann sich kein Mensch verdienen. Und Gott sei Dank, es muss sich auch kein Mensch diese Erlösung verdienen. Es gibt keine Bedingung. Frieden mit Gott, das ist ein Geschenk. Und Jesus hat dieses Geschenk für uns erworben und er will es uns geben, nicht weil wir so liebenswürdig sind, weil wir es uns verdient haben, sondern die Bibel sagt, weil er selbst Liebe ist. Liebe, das ist keine Erfindung Gottes, sondern Liebe ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Gott liebt, weil er Liebe ist. Und Christen sollen mit dieser göttlichen Liebe lieben. Und das bringt mich schon zum dritten Punkt. Liebe, wie Jesus sie fordert, Liebe, die tatenvoll ist und selbstlos ist, das ist eben keine natürliche Liebe. Das ist keine natürliche Charaktereigenschaft von uns Menschen, sondern das ist eine übernatürliche Liebe, eben göttliche Liebe. Also wahre Liebe ist tatenvoll, selbstlos und übernatürlich. Und Jesus betont das nochmal, wenn das zusammenfassen, Vers 35, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. In Jesus Christus hat Gott seine Güte allen Menschen gezeigt. Ja, gerade den Undankbaren und den Bösen. Gerade denen, die es eben nicht verdient haben. Und Jesus sagt, wenn ihr so liebt, wie Gott liebt, dann werdet ihr Kinder des Allerhöchsten sein. Und das dürfen wir nicht missverstehen. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus sagt, ihr müsst erstmal so lieben, wie Gott liebt, und dann könnt ihr Gottes Kinder sein, sondern Jesus sagt, wenn ihr so liebt, dann werdet ihr als Gottes Kinder erkennbar. Dann wird es auch für die um euch erkennbar, dass ihr zu Gott gehört. Das ist so, weil unser Handeln, unsere Worte eigentlich immer unser oder meistens unser Herz, unsere Gesinnung widerspiegeln. Das kann man ganz gut an einem Beispiel festmachen, ja, dass unsere äußere Reaktion das deutlich machen, wie es in uns drin aussieht. Wenn ich zum Beispiel eine Orange nehme und die zusammendrücke, was passiert dann? Da kommt Orangensaft raus, das, was dort drin ist. Ich kann auch eine Pampelmuse nehmen, drücke ich die zusammen, kommt Pampelmusensaft raus. Oder eine Melone, da kommt Melonensaft raus. Nun, was passiert, wenn wir unter Druck geraten? Da passiert das Gleiche. Da kommt das raus, was in uns drin ist. Und feindlich gesinnte Menschen, Menschen, die mich verletzen, die setzen mich unter Druck. Die Frage ist, wie sieht es dann in dir aus? Was kommt bei dir raus? Bist du von Jesu übernatürlicher Liebe geprägt? Eine Liebe, die handelt, die tatenvoll ist? Eine Liebe, die selbstlos ist? Und wer jetzt sagt, tut mir leid, aber ich kann nicht so leben. Das ist, denke ich, ein sehr ehrliches Bekenntnis. Also mir geht's genauso. Ich kann nicht mit Geduld reagieren, wenn mich irgendjemand immer und immer und immer und immer wieder nervt. Ich kann auch nicht mit Taten der Liebe reagieren, wenn mich jemand verletzt. Also bei mir ist es schon so, allein wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und mir jemand die Vorfahrt nimmt, ein Autofahrer, Dann raste ich aus. Ich bin neulich in der Kreuzung gefahren und dann fuhr eine Mercedes-Fahrerin neben mir, wir fuhren auf gleicher Ebene und wir haben uns angeguckt. Sie sah mich, ich sah sie, alles klar, ich hatte Vorfahrt, weil ich vom Radweg war, sie wollte abbiegen. Und sie biegt einfach, obwohl ich direkt an ihrem Spiegel bin, biegt sie einfach ab und fährt rum. Und ich habe dann auf ihr Auto von hinten drauf getrommelt. Und dann hielt sie an und steigt aus und blägt mich an, ob ich sie nicht gesehen hätte. Und ja, also, und ich habe dann zurückgerufen, ich hatte Vorfahrt oder irgendwie sowas. Und dann bin ich gefahren, dann habe ich mich noch bis fast, was ich, zur übernächsten Ampelkreuzung geärgert, wie Autofahrer so ignorant sein können in manchen Fällen. Und da sehen wir, unsere Liebe, die wird eben fast immer von unseren Gefühlen gesteuert oder von Gegenliebe, von Wohltaten, die in uns vollbracht werden. Und auch wenn Jesus hier sagt, dass er uns großen Lohn für tatenvolle, für selbstlose Liebe verheißt, Vers 35, so wird euer Lohn groß sein, so reicht das kaum aus, damit wir diese Liebe durchhalten können. Ja, das reicht bei mir nicht mehr von einer zur nächsten Ampelkreuzung. Diese Verheißung, die soll uns extra anspornen. Und es ist wunderschön, dass Gott uns auch dafür Lohn verheißt, wenn wir schon keinen Lohn auf dieser Welt bekommen. Aber diese Verheißung ist nicht der Grund dafür, dass wir so handeln können. Sondern der Grund, die Basis für so eine Liebe, das ist Gottes eigener Charakter. Weil Gott so ist, sollen auch seine Nachfolger so sein und können auch seine Nachfolger so sein. Da komme ich hier zum Schlussvers und auch zum Schluss meiner Predigt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gott hat seine Liebe und Barmherzigkeit zu uns nicht in theoretischen Gefühlsäußerungen, sondern in praktischen Taten gezeigt. Er hat keine Bedingung aufgestellt, die sowieso kein Mensch halten kann. Er blieb nicht irgendwo hinter der Wolke sitzen, sondern er kam in Gestalt des Menschen Jesus auf diese Erde. Und hier hat er Taten vollbracht, die seine Liebe beweisen. Wir können nicht so lieben, aber wir können Jesus darum bitten. Er will uns helfen. Er will uns diese Liebe schenken. Und er befähigt uns zu lieben und zu vergeben. Warum? Weil er uns liebt und weil er uns vergibt. Segnet die euch fluchen. Die Menschen, der Mensch, der dich stört, ja, der dir absichtlich Steine in den Weg wirft, dem sollst du im Namen Gottes Gutes wünschen. Hast du das schon mal gemacht? Und du wirst sehen, wenn du es machst, dass sich dein Verhältnis zu diesem Menschen ändert. Der andere, der bleibt wahrscheinlich derselbe Fiesling. Der wird sich nicht ändern. Aber du selbst wirst dich ändern. Wenn du jemanden im Namen Jesu Christi gesegnet hast, wenn du für jemand vor Gott getreten bist und für ihn gebetet hast, dann kannst du ihn nicht mehr hassen. Dann kannst du ihn nicht mehr ignorieren. Und es ist trotzdem so, dass er dir vielleicht nicht sympathischer wird und du wirst ihm trotzdem nicht um den Hals fallen. Aber du sollst ja nichts für ihn fühlen, sondern du sollst etwas für ihn tun. Liebe aus Gefühl, die kommt von selbst. Liebe aus Gehorsam kommt von Jesus. Und ihn brauchst du, damit du lieben kannst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.